Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddy Mielke und Matthias Killing.
Das ist immer wieder ein Tag zu spät. Moin, moin, moin. Aber es gibt ja viele, die auch diesen Podcast im Laufe der Woche hören. Insofern alles völlig in Ordnung. Run Racing, der Motorsport-Podcast, ausnahmsweise am Mittwoch. Es liegt natürlich wieder an diesem unfassbar dichten Terminkalender, den wir alle haben. Wir möchten uns entschuldigen bei allen, die am Dienstag drauf gewartet haben. Es ist Mittwoch, wenn ihr es hört, Donnerstag oder Freitag oder wann auch immer. Seid mit dem Hund draußen oder seid irgendwo unterwegs. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und nicht nur ich bin hier natürlich und meine beiden kongenialen Partner. Guten Abend, Eddy und Timo.
Guten Abend, Matthias. Aber sag ruhig die Wahrheit, warum wir zu spät sind. Der Einzige, der Terminstress hatte, bist doch du.
Stimmt.
Servus. Ja, er war gerade erst privat im Flugzeug, dann irgendwie auf dem Boot draußen. Also er hat Luxusstress, unser Herr Matthias Killing. Was ist da los?
Nee, ich habe gestern drei Folgen aufgezeichnet vom Buchstabenbattle Sat.1.
Ah ja, okay.
Kennt ihr das Buchstabenbattle?
Ich gestehe, ich kenne es nicht.
Nee, bin ich raus.
Ihr seid beide Sat.1-Mitarbeiter, ihr kennt das Buchstabenbattle. Ich schlage euch da mal vor als Kandidaten. Ich glaube, das wäre lustig.
Ach du Scheiße.
Ist das sowas wie Glücksrad oder sowas?
Ja, so ähnlich, so Scrabble. So ein bisschen wie Scrabble und das Buchstabenbattle läuft 18 Uhr in Sat.1. Müsst ihr euch mal angucken.
18 Uhr oder Sat.1? 18 Uhr. Das ist schön, dass es da läuft, aber da bin ich in der Regel ja irgendwo unterwegs um 18 Uhr. Da bin ich ja fast.
Da recherchiere ich immer in Sachen Motorsport. Ja, genau. Und es steht nicht in meinem Vertrag, dass ich das gucken muss.
Buchstabenbattle gucken muss. Nee, wie heißt das? Buchstaben wie?
Yeah. Buchstabenbattle.
Doch, Battle.
Mann, okay. Gestern. Ja, Buchstabe, drei Folgen. Also ich bin aus Monaco nach Köln und dann gestern da drei Folgen aufgezeichnet. Deswegen konnte ich nicht am Montag mit euch aufzeichnen. Deswegen zeichnen wir ausnahmsweise Dienstagabend auf.
Was so. Bist du denn mal Buchstabenbattle? Bist du der Moderator oder bist du ein Buchstabe?
Ich bin Buchstabe. Ich bin das fleischgewordene Battle, mein Freund. So sieht es nämlich aus.
Herrlich.
Haben wir das auch geklärt. Ja.
Haben wir geklärt, deswegen, also ich bin schuld, diesmal bin ich schuld, es ist nicht irgendwie Timo Scheider, der um 47 DTM-Verträge kämpfen muss und Elektrorallye fahren muss und ich weiß nicht was alles, nein, ich bin schuld.
Ich habe schon Nachrichten gekriegt von Podcast-Fans, von Run Racing Podcast-Fans, die mich gefragt haben, warum zeichnet ihr denn nicht auf, warum gibt's euch nicht, kauft der Killing noch Unterhosen?
Leute, das war der Podcast, das hat viel Spaß gemacht. Ja.
Okay. Klär's auf.
Ja, also es gibt auf Run Racing, auf dem wunderbaren Kanal bei Instagram, gibt es ein Bild mit einem Zitat von mir. Und dieses Zitat stammt vom Wochenende, es ist leider verfälscht worden, wie das ja oft so ist bei den Boulevardjournalisten. Da steht: Ich bin im Bereich der Unterhose nicht gut ausgestattet. Folgendes trug sich zu. Antonio Felix da Costa gewinnt das Formel-E-Rennen in Monaco. Da werden wir gleich wahrscheinlich drüber reden. Ich stehe mit ihm am berühmten Schwimmbad des Automobilclubs Monaco am Schwimmbad und mache ein Interview und frage ihn live auf ran.de. Lief dann, also die Sendung war ja leider schon zu Ende in Sat.1, deshalb auf ran.de gelaufen. Ist ganz gut, dass dieses Zitat jetzt nicht von einer Million Menschen geguckt wurde. Und auf ran.de haben wir so weitergemacht. Er kam zum Interview und ich habe ihn gefragt, wie wirst du heute Abend feiern? Und dann hat er gesagt, gar nicht heute Abend, ich will jetzt vom 10-Meter-Turm springen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann los. Und dann sind wir mit der Kamera hinterher und dann ist er tatsächlich über alle Absperrungen hinweg an allen Securities vorbei. Die wollten ihn aufhalten, uns wollten sie auch aufhalten, auf diesen 10-Meter-Turm gekrabbelt und ist in komplettem Rennoverall runtergesprungen. Daraufhin stehe ich am Schwimmbadrand und habe ihn dann im Wasser noch so interviewt und Andrea brüllte die ganze Zeit, ich soll reinspringen, weil sie ja auch schon mal in Misano vor drei Jahren oder so ins Schwimmbad mit René Rast gesprungen ist. Daraufhin habe ich gesagt, scheiße Leute, ich kann das nicht machen, ich bin im Bereich der Unterhosen schlecht ausgestattet. Ich wollte damit sagen, ich habe nicht genug Unterhosen dabei. Es hat genau eine Person richtig verstanden in unserer Sendung, das war nämlich Edgar Mielke. Alle anderen haben gedacht, ich habe einen kleinen Pimmel.
Ja. Aber das wird schwer auszuräumen sein, weil das denken die immer noch.
Und vor allen Dingen, wir wissen es. Spaß,
also,
Spaß,
alles gut. Ich bin ja der Klamotten-Nerd von uns, wie man an der Reisetasche immer so sieht. Und,
Tasche? Ich war falsch ausgedrückt. Ja. Taschen, Koffer.
Ich kenne aber genau das Problem. Und in dem Moment, als Matthias das sagte, live on air, War mir völlig klar. Ja, alles klar. Der hat die Unterhosen jetzt bis morgen geplant und die sind jetzt durch und die sind jetzt abgefrühstückt und deswegen will er nicht ins Wasser springen. Alle anderen im Studio haben aber eben genau das gedacht, was Matthias gerade erzählt hat.
Ja.
Ja, und ja. Ich musste mich noch beschimpfen lassen im Übrigen, Matthias, von unserem Leiter der Sendung, Alexander Wölfing. Warum rettest du ihn denn da? Warum sagst du das? Lass ihn doch mal hängen mit dem Spruch.
Ja, ja. Weil du ein Kollege bist, ja, weil du der einzige
so
bist ein
aus.
Kollege. Du bist ein Freund und Kollege. Weißt du, die alle anderen kommen. Schöne Grüße an die ganze RAN-Mannschaft, die sich diesen Podcast anhört. Ja, wollten mir das Messer quasi in die Unterhose rammen.
Haben sie ja geschafft, indem sie es gepostet haben.
Mit einem Bild übrigens, das ich dringend sperren lassen muss. Das ist ja ein schreckliches Foto, wie ich mal aussah. Mein Gott. Ey.
So, naja, reden wir jetzt mal über Rennsport oder nicht?
Nee, ich finde heute könnten wir mal klamaukig bleiben,
ja,
Timo.
Ja, auf jeden
Was
Fall.
Hast du denn so erlebt am Wochenende?
Das willst du nicht wissen.
Doch,
nein, nein,
doch,
nein,
doch.
Nein, es gab gar nichts Außergewöhnliches.
Hast du endlich irgendwas unterschrieben? Außer E-Rallye, Opel?
Ganz im Ernst, ich bin eher gerade so ein bisschen gefrustet, weil gerade ich schon wieder ein paar Informationen von meinem Teamchef aus der Rallycross-WM gehört habe, die mir gar nicht gefallen. Deswegen bin ich gerade gar nicht so richtig super excited, weil irgendwie gerade Terminverschiebungen, Absagen, Kollisionen gerade wieder Thema werden im Verlaufe des neuen Kalenders oder des Rallycross-WM-Kalenders, im Laufe der WTCR-Kalender, weil mein Team ja auch in der WTCR unterwegs ist, was wiederum zu Kollisionen mit Extreme E führt, wo ich auch aktiv bin. Also gerade irgendwie bin ich ein bisschen genervt. Seit so 2 Stunden, weil ich diese Infos habe. Von daher, Wochenende war teilweise vom Fernseher, hauptsächlich aber mit der Family, was wichtig war, weil wir ein schönes Wochenende mit super geilem Wetter hatten hier am Bodensee. Und Motorsport habe ich natürlich auch geguckt, das, was ging.
So. Das, was ging. Also Formel 1 hast du geguckt wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Formel 1. Ja.
Ich nicht.
Formel E hast du geguckt?
War Formel E auch, oder was, am Wochenende? Wo sind die denn gefahren? Nein, ich muss, also, um da mal den Ball ins Rollen zu bringen, ich habe ja über Valencia richtig gekotzt, über das, was ich am Sport gesehen habe, und habe gesagt, das ist scheiße, die Formel E gehört nicht dahin, und genau das Gegenteil muss ich jetzt sagen, Monaco, klar, der Flair, Wetter hat gepasst, alles, aber das Racing war sowas von geil, bis in die letzte Runde, bis der Da Costa Ausgang des Tunnels dann außenrum quasi Führung übernommen hat. Das war für mich dann wirklich dann die Kirsche auf der Torte des Rennens. Da muss ich wirklich sagen, so ein geiles motorsportliches Happening habe ich lange nicht mehr gesehen. Also muss ich echt sagen.
Und dann übrigens auch noch ein Robin Freins, der auf Start und Ziel gefühlt 10 Meter vor dem Ziel, an dem leider aufgrund der Energieproblematik des vielleicht mangelnden Managements, was die Energie angeht, von Mitch Evans, auch noch an Mitch Evans vorbeigefahren ist, auf Platz 2 und damit die WM-Führung übernommen hat. Also ja. Das hatte in der Tat Style. Und ich muss sagen, ich habe das Rennen gesehen von Beginn an in der Boxengasse auf so einem dieser großen Monitore, diese Riesenleinwände, haben wir einfach uns dahin gehockt und haben das geguckt. Weil es gibt ja jetzt keine Möglichkeit, wo wir als Journalisten irgendwie vernünftig gucken können, außer im Pressezentrum, und das war irgendwie hunderte Meter entfernt. Und dann kannst du in der Boxengasse, wenn was passiert, eben als Reporter nicht reagieren. Und das war, am Anfang habe ich so gedacht, ob das ein gutes Rennen wird, da war ich mir noch gar nicht so sicher, weil das ja so ein bisschen da so dahin schleppte, aber dann mit diesen ganzen Führungswechseln, die wir dann permanent gesehen haben, und das in der Tat, Alejandro Agag, es gab abends ein großes Dinner, wo wir eingeladen waren, und da saß ich da gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Stefan Zandt von Seven Sports, und Alejandro hielt eine Rede und er sprach davon, also der Gründer, der Erfinder der Formel E, und hat in dieser Runde gesagt, alle Fahrer waren da und ganz viele Sponsoren und so, das sei das beste Formel E-Rennen der Geschichte gewesen. Zitat Ende.
Gebe ich ihm recht, weil ich habe ja in der Vorbereitung der diesjährigen Formel E-Saison mir wirklich alles angeguckt, und wir hatten 28 Überholmanöver unter den ersten 6 Fahrern, die im Übrigen lustigerweise genau so ins Ziel gekommen sind, wie sie losgefahren sind. Aber die haben sich trotzdem 28 Mal überholt. So viel zum Thema, man kann in Monaco nicht überholen. Also da war ja Robin Freins dann der Erste. Und als das erstmal losging, ja, und da habe ich mich richtig wohlgefühlt in meiner Kommentatorenrolle.
Ja, war echt.
Schade, dass du es nicht auf Deutsch gehört hast, Matthias.
Ich habe es auf Deutsch gehört. Ich habe dich die ganze Zeit gehört.
Ach so, du hockst da in Monaco vor einer Leinwand und hörst mich.
Vor einer Leinwand und höre aber dich. Ich habe auf dich auf dem Ohr. Ja, ja, dich und Daniel, natürlich, die ganze Zeit. Wie bei der DTM auch, da höre ich dich und Timo. Und ihr habt das super gemacht. Und das war auch, ich weiß, was ich gedacht habe? Dieses Rennen war der Beweis im Vergleich zu Valencia. Ich weiß, Timo, du bist da ein bisschen anderer Meinung, was Valencia angeht. Ich fand das ja ganz cool in Valencia. Aber haben wir letzte Woche diskutiert. Trotzdem, Monaco ist der Beweis dafür, die Formel E gehört in die Stadt. Punkt, Ende, aus. Ja. Die gehört nicht auf eine Rennstrecke, die gehört in die Stadt. Und das hat Monaco eindrucksvollst bewiesen. Und ich habe ja mit fast allen Fahrern mich vorher unterhalten auch. Die haben alle so auch Gänsehaut gehabt und Hühnerpelle gehabt, weil sie alle sich so gefreut haben auf diesen Kurs, diesen legendären, die berühmteste Rennstrecke der Welt. Klar, einige von denen sind ja auch schon mit anderen Serien gefahren und so, aber die Formel E ist einfach zum ersten Mal auf diesem Kurs gefahren und auch diesen Mut zu haben, beziehungsweise auch Monaco da entsprechend zu überreden, das eben auch zu machen, die Stadt, den Start, wie auch immer. Es hat sich so ausgezahlt, also
und geil war es natürlich auch zu sehen, dass die Fans oder ein paar Fans wieder da sein durften. Also auch ein paar Tribünen.
600.000.
Ja, das 600.000. Ist super cool. Das heißt, da hat man natürlich auch als Rennfahrer gleich wieder ein ganz anderes Gefühl. Da ist es natürlich als Fahrer viel mehr Emotionen wieder an so einem Wochenende, als abgewunken zu werden, das Parc Fermé mit deinen 5 Mechanikern abklatschen und dann war es das. Weil du hast da die Energie von außen, die ist einfach plötzlich wieder da. Und das konnte ich echt nachvollziehen und auch am Fernseher fand ich es einfach schön zu sehen, dass es so langsam hier und da wieder Normalität gibt oder zumindest Teile davon.
Ich hab gerade gelesen zu dem Thema, dass das 24-Stunden-Rennen, deswegen habe ich übrigens keine Formel 1 geguckt, weil mein Wochenende war Formel E kommentieren in Monaco, Samstagabend nach Hause fahren und dann Qualifikationsrennen, 24-Stunden-Rennen gucken. Deswegen habe ich von der Formel 1 jetzt mitgekriegt. Ich habe gerade gelesen, dass das 24-Stunden-Rennen Versuchsprojekt wird für, wie kann man Zuschauer wieder in Veranstaltungen integrieren. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich habe das noch nicht im Detail recherchiert, aber das wäre ja mein Traum, weil da bereite ich mich jetzt schon drauf vor, aus 24-Stunden-Rennen, was ich freundlicherweise kommentieren darf, da Santiago ausfällt, Formel E. Deswegen hat man mir da einen Kommentatorenplatz freigehalten. Und da freue ich mich schon drauf. Werde ich gleich mal intensiv lesen. Aber das 24-Stunden-Rennen ist Versuchsobjekt für die Wiederintegrierung von Zuschauern, nennen wir es mal so. Und ich habe ja immer noch Hoffnung.
Also was machen die denn dann? Also,
ja, die werden dann Pilotprojekt machen.
20 Geimpfte auf die Tribüne gesetzt oder was bedeutet das?
Ja, so ähnlich. Wie gesagt, ich habe es noch nicht genau durchrecherchiert, aber das wird so was Ähnliches sein. Da wird man mit irgendwelchen Apps arbeiten, dass man Zuschauer tatsächlich an die Rennstrecke lassen kann. Ja. Und ich habe immer noch Hoffnung, dass der Herr rechts oben vielleicht noch da fährt.
Ja, wir werden ja heute, es ist ja heute gerade, glaube ich, Leute, schnallt euch an, Fasten Seatbelts. Heute der große Enthüllungspodcast. Timo Scheider wird etwas bekannt geben.
Heute?
Ah, nee, doch nicht.
Nicht? Ich dachte. Das habe ich gerade ein bisschen schweißnass in die Unterhose gelaufen gerade, weil ich nicht wusste, was jetzt kommt.
Immerhin hast du noch eine.
Ja, ja, eine. Ich bin ja Gott sei Dank zu Hause. Nee, ich kann euch gar nichts sagen, außer mein Wahnsinns-Announcement mit Opel und dem Elektro-Cup gibt es nicht viel zu sagen, aber auch darauf freue ich mich wirklich, gehe ich nächste Woche zum Testen, bin ganz gespannt auf die kleine Waffe.
Das musst du gleich mal erzählen, was du da machst, aber wir können erstmal die Formel E kurz zu Ende besprechen, ja, bevor wir zu allen anderen Themen kommen. Also, weil ich wollte dich eh nach dieser Opel-Geschichte fragen, weil für dich natürlich nach 2001, damals dem Start mit Opel, ist ja auch eine schöne Rückkehr irgendwie 20 Jahre danach. Aber nochmal zur Formel E. Also ich fand es auch, wie gesagt, ein tolles Rennen. Und vor allem, was ich so geil finde, dass jetzt mittlerweile der Titelverteidiger Antonio Felix da Costa auf Platz 4 liegt in der Gesamtwertung, in Schlagdistanz zum Führenden. Er konnte das selber nicht so ganz glauben, als ich ihn fragte, ne, greifst du jetzt in die Weltmeisterschaft noch mit ein? Ja, oh, das ist noch ein weiter Weg und so. Nee, so weit ist der Weg gar nicht mehr. Also der Rückstand, Eddie, ich habe jetzt 20 Punkte, 22 Punkte, irgendwie sowas.
Ja, ja, sowas, genau.
Das ist halt auch um diese WM nach Hälfte der Saison richtig, richtig spannend.
Ja. Ja, und hätte ja Valencia gewonnen, dann würde das Ding nochmal anders aussehen. Ne? Also da Costa ist ja performancemäßig eine Bank momentan oder eigentlich in diesem Jahr. Hat es halt dann hier und da hat andere Gründe gehabt, warum er nicht gewonnen hat. Kannst meine Frau fragen. Ich habe der gesagt, vor dem ersten freien Training dieses Wochenende auf Pol steht da Costa. Und genauso kam es. Ich kenne den, der ist ein bisschen bekloppt im positiven Sinne, also verrückt. Der geht auch ein bisschen übers Limit. Das braucht es manchmal eben auch, um das extra bei so einer Strecke dann rauszuholen. Und das hat er eindrücklich bewiesen. Und nochmal, das Überholmanöver für mich ist bei zwei Tops, die ich heute habe, auf jeden Fall eins davon, das Überholmanöver von Da Costa.
Also es war letzte Runde, für alle, die es nicht gesehen haben, letzte Runde, Ausgang aus dem Tunnel. Dann kommt ja die berühmte Schikane nach links, dann nach rechts in den Hafen hinein. Und er geht aus dem Tunnel außen
genau
an Mitch Evans vorbei. Das war halt schon in der letzten Runde. Außen. Und das war halt schon echt.
Aber vor allen Dingen volles Risiko in dem Moment, ne? Ich meine, der ist außen so spät gebremst, stehendes Rad. Die Schikane ist etwas enger gemacht eben noch als die Formel-1-Schikane. Das heißt, ist das ein Meter zu spät auf der Bremse, geht der geradeaus und dann ist das Thema eigentlich erledigt für ihn. Dann hat er weder einen Sieg noch sonst was vielleicht. Also der Einschlag, wobei, den kann man da auch noch vermeiden. Dann hätte er ihn vielleicht wieder zurück überholen lassen dürfen oder müssen. Aber dass er es macht, riskiert in der letzten Runde, war so geil. Klar, Evans hat ein bisschen Leistung reduziert, beziehungsweise recoveren müssen, vielleicht früher auf der Bremse gewesen, dass er auch sicher ins Ziel kommt, weil er out of energy war. Aber das Überholmanöver war so geil, außenrum mit dem Risiko. Wow, also richtig, richtig fett.
Also die ganzen Überholmanöver waren mega. Ich erinnere mich noch an das Überholmanöver von Mitch Evans, was er dann Da Costa später auch versucht hat, nochmal nachzustellen. Als Mitch Evans Anfahrt Casino, berghoch, da vorbeigegangen ist, auch komplett crazy. Und für die Formel E war das die beste Werbung, die sie machen konnten, nach, ja, dem, Valencia, nach dem Valencia-Wochenende. Also, weil das war Racing, das war Rennsport. Scheißegal, ob elektrisch angetrieben oder sonst wie. Das war echtes Racing mit Zweikämpfen, wie wir sie sehen wollen. Ja, und wer führt die WM an? Robin Freins. Das ist für mich so der Hamsterer der Saison. Heimlich, still und leise schummelt er sich da so durch.
Im Kunden-Audi, gell?
Im Kunden-Audi. Und zack, ist er WM-Führender. Ne?
Ja,
Audi-Werksteam im Nirgendwo und Robin Freins ist ganz vorne. Ja.
Das muss man mal vielleicht erklären. Timo, vielleicht das kannst du am allerbesten. Ist das ein Nachteil? Also wir haben ja zwei, ich sag mal, aus deutscher Sicht spannende Kundenteams. Das ist Venturi, die ein Mercedes-Kundenteam sind, mit Susi Wolf an der Spitze als Team-Principal und eben Virgin, die einen Kunden Audi haben. Die kaufen also quasi den Motor oder leasen den oder wie auch immer von Audi. Ist das per se ein Nachteil?
Also jein, in Anführungszeichen. Also ist, je nachdem, in welchen Bereichen Entwicklung gerade stattfindet, ist auch klar, wenn es eine Entwicklung an einem Auto gibt, die werkseitig entwickelt wurde, dann ist das erste Auto natürlich ein Werksauto, was einen Entwicklungsteil bekommt, beziehungsweise wird das vertraglich wahrscheinlich vor dem Jahr erstmal definiert. Auch wenn man sagt, ihr als Kundenteam bekommt es immer oder ihr bekommt es auch, wenn eine Entwicklung stattfindet am Teil XY. Aber es heißt ja nicht immer, dass Teile gleichzeitig fertig sind und dass immer gleich viel verfügbar sind für alle. Deswegen kann das mal passieren, dass dann eben du als Kundenteam eben, ja, halt ein Rennenwochenende später erst ein Update bekommst oder vielleicht gar keins bekommst. Also je nachdem, wie Verträge da geschlossen wurden oder in welchen Bereichen eben überhaupt Freiraum zum Entwickeln ist. Ich glaube mal, wenn die gleiche Basis haben, motormäßig, dann da wird jetzt keine große Entwicklung unter dem Jahr stattfinden. Darf das überhaupt? Das weiß ich gar nicht in der Formel E, wie es da aussieht. Das müsste ich mich nochmal erkunden. Aber dann ist es vielleicht gar kein Nachteil, sondern dann ist reine Entwicklung vom Team X und Y quasi, die unterschiedliche Setups entwickeln und was jetzt Motor betrifft, halt einfach auf dem gleichen Stand bleiben.
Das kann man ganz einfach erklären, für alle, die nicht so in der Technik sind. Das ist ungefähr so: Antonio Felix Da Costa kann in den Pool springen, weil er genug Unterhosen bei hat. Und Matthias Killing kann nicht in den Pool springen, weil er nicht genug Unterhosen bei hat, weil er die von seinem Werk nicht geliefert hat. Ja. Das ist
geile Erklärung,
das mal ganz plastisch zu machen.
Das hat jeder verstanden.
Was passiert ist, einer unserer Chefs, ich nenne den Namen nicht, ich sage trotzdem schöne Grüße, schrieb mir dann aus München und irgendwann kam der Herr so hin und her und dann hat er mir irgendwie Links von Unterhosenfirmen geschickt und so, ne? Und irgendwann schrieb er mir, schick mir mal bitte deine Postadresse, es kommt ein Paket. Also ich erwarte in den nächsten Tagen Post von RAN. Ich gehe davon aus, Unterhosen für Lau.
Werkswahrer, Unterhosenwerksfahrer.
Ja. Geil, oder? Ja, super.
Der geht ist das die Folge des Unterhosenwerksfahrer?
Ja, ich besorge dir
Unterhosenwerksfahrer ist der Titel.
Weltklasse. So logisch. Und dann aus Rüsselsheim, logischerweise, oder?
Weil das passt ja wieder dann zu Opel.
Also ja, pass auf,
genau. Da sind wir dann bei dir thematisch. Der Unterhosenwerksfahrer aus Rüsselsheim. Ja. Ist überragend. Weltklasse.
Herzlich ich schreibe mit.
Der Unterhosenwerksfahrer aus Rüsselsheim. Unser Folgentitel steht. Ihr seid, das mögen unsere Hörer übrigens auch. Haben mir ein paar geschrieben. Also wenn euch das auch gefällt, könnt ihr gerne schreiben. Über Instagram entweder Eddie Mielke Official oder Timo Scheider oder Matthias Killing. Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Ja. Haben ja auch schon eine Folge mit einem Fan gemacht, dass wir den Titel quasi immer live finden.
Ja.
Ja. Ich finde der Unterhosenwerksfahrer aus Rüsselsheim. Perfekt. Nein, aber insgesamt, also können wir festhalten, überragende Werbung für die Formel E. Toller Rennsport, toller Robin Freins, toller Antonio Felix da Costa, der in den Pool hinterher springt. Geile Übertragung übrigens auch, geile Einschaltquote, finde ich, gegen die Fußball-Bundesliga mit der Meisterschaftsentscheidung Bayern zum 48. Mal in Folge Meister. Herzlichen Glückwunsch am Arsch.
Und interessiert mich auch überhaupt nicht.
Und herrlich. Ja gut, ich spiele nächstes Jahr gegen den HSV, was soll ich sagen?
Ja, aber es kann ja passieren, weil unser Sender hat ja ein Fußballpaket gekauft. Kann ja passieren, dass du beim Auftaktspiel der zweiten Liga, wo auch immer, da deinen Club begleitest, Mattes.
Ja, aber
das kann passieren.
Es gibt ja den Kollegen Obdenhöfel, der das Ganze moderiert. Ah, ja,
stimmt, genau.
Matti kommt ins RAN-Team, insofern.
Cooler Typ, oder?
Ich werde mich um die.
Oder?
Cooler Typ.
Absolut.
Ja. Den mag ich.
Ja, cooler Typ, ja. Ich mag den auch. Und deswegen werde ich mich weiter um das Thema Motorsport kümmern in unserem Hause.
I like. Ja, ist in deinem Fall vielleicht auch besser. Also bei deiner Fanleidenschaft ist es wirklich besser. Mach Motorsport, dann tut es nicht so weh.
Meinst du ja? Ich habe lange Jahre Fußball gemacht, unter anderem
auch Borussia Dortmund
begleitet in der Europa League. Also ja. das waren schöne Zeiten, ja.
Aber Schalke wird in der zweiten Liga der zweite HSV, sag ich dir jetzt schon.
Ja, ich fürchte, dass wir das zweite Sandhausen werden oder das zweite Ingolstadt oder irgend sowas. Die spielen gerade um den Aufstieg in der dritten Liga. Also das. Boah. Wobei, Tiroler haben sie. Ist jetzt kein Fußball-Podcast, sorry. Wir kommen wieder.
Was wir für Themen haben, ist ja sensationell.
Wir kommen wieder. Aber sind wir uns einig? Also Formel E können wir abhaken. Aber eins will ich noch sagen, Ausblick. Jetzt ist ja 6 Wochen Pause. Oder 5, Eddie? 5, 6? Du zählst sowas doch immer?
Nee, zähle ich in dem Fall auch nicht.
Okay, aber 20. Juni rum, 18., 19., 20. Juni, glaube ich, Formel E in Mexiko, im Nirgendwo. Und zwar auf einer klassischen Rennstrecke wieder. Da bin ich mal gespannt, wie wir das Ganze dann beurteilen werden.
Ja, das ist in Puebla. Das ist so ein bisschen wie Lausitzring in Mexiko. Also da gibt es auch ein Oval drumherum mit einem Infield. Das ist im Grunde genommen das gleiche wie Lausitzring. Und da bin ich wirklich auch mal gespannt, wie sie das dann da hinkriegen wollen, dass das eben so spektakuläre Bilder gibt aus eigentlich einer Stadt. Aber Stadt ist im Moment nicht möglich in Mexiko, weil da, wo dieses legendäre Stadion ist, auf der Formel-1-Strecke, da ist halt eine riesen Corona-Station und da geht in Sachen Rennsport gerade gar nichts und deswegen weichen die nach Puebla aus und der Vergleich ist gar nicht so schlecht. Das ist wirklich wie Lausitzring, nur eben halt in Mexiko. Ist ein riesen Oval, was sie gebaut haben für die Indycar-Series und dann geht es halt irgendwie ins Infield. Da haben sie Platz, da können sie sich austoben. Da sind sie in ihrer Blase. Ich bin mal ganz gespannt.
Welches leider Gottes ja zeitgleich mit dem DTM-Auftakt im Monza stattfindet. Wo bist denn du dann eigentlich, Herr Killing?
Abgefuckte Scheiße auf Deutsch. Darf ich das hier so sagen?
Ja, unter uns darf man.
Darfst du.
Ich habe heute den Dienstplan bekommen.
Ich weiß, wo ich bin.
Ich weiß auch, wo ich bin.
Ich habe heute den Dienstplan bekommen, ihr auch. Also Timo und Eddie werden den DTM-Auftakt in Monza begleiten. Darum beneide ich euch. Ich werde die Studiosendung Studio München moderieren, der Formel E.
Ach.
Und Andrea wird mit euch, also du und Andrea, Timo, also Timo und Andrea, ihr werdet sozusagen die Sendung moderieren. Eddie wird sie kommentieren. Ihr habt noch Martin Tomczyk sogar dabei.
Ja.
Das wird natürlich auch herrlich, wie ich finde.
Das ist ja eine Besetzung.
Ja, voll geil.
Und wir werden die Formel E begleiten. Lisa Hofmann vor Ort, Tobi Schimon kommentiert. Da freue ich mich sehr drauf. Hat er übrigens gut gemacht, Eddie, mit dir. Die Formel E,
stimmt.
Das freie Training 1 kommentiert. Übrigens, absolut. Deswegen komme ich gleich zu. Und der Kollege, warte mal, und wer noch? Warte mal, Lisa, achso, ja, der Kollege Killing und der Kollege Abt sitzen im Studio in München und werden ab 22.30 Uhr die deutschen Zuschauer quasi in der sogenannten Late Prime Time begrüßen und dann das Rennen bis 0.15 Uhr live besprechen.
Eddie, da wissen wir ja schon, was wir machen im Monster, oder? Schön Glas Wein in der Hand.
Richtig.
Und gucken uns die ganzen Runden da.
22.30 Uhr, ich kenne eine geile Pizzeria in Monster, wo ich lange nicht war,
ja.
Aber die wird es noch geben, weil es ist ein Kultladen.
Also Tisch reservieren.
Da gehen wir schön hin. Ja, mache ich jetzt gleich. Tisch reservieren, aufschreiben. Ja, Tisch,
Monster. Und dann geht ihr da schön reservieren. Hin und dann guckt ihr unsere Sendung oder spielt ihr euch an euren Unterhosen rum?
Nee, wir gucken natürlich eure Sendung und ob wir dann an den Unterhosen rumspielen, das sehen wir dann mal.
Ja, deswegen komme ich jetzt zu meinem Top. Und wir haben jetzt zweimal diese Saison die Situation, dass wir uns aufteilen müssen. Sprich, wir haben ja in London die gleiche Situation nochmal. Da steht noch nicht fest, wer wann was macht. Da wird es übrigens noch eine deutlich andere Nummer geben, wahrscheinlich, weil wir da zeitlich sehr viel enger zusammen sind aufgrund der nicht vorhandenen Zeitverschiebung oder eben nur ein oder zwei Stunden, glaube ich. Und da könnte ich mir vorstellen, da wird es einen ganz großen Motorsport-Nachmittag geben, hoffe ich zumindest.
Klingt nach einem XXL-Motorsport-Nachmittag in Sat.1.
Ja, ne? Und mein Top ist an der Stelle das RAN-Team. Ich finde es geil, dass wir im Motorsport-Team von RAN mittlerweile so aufgestellt sind, dass wir es schaffen, zwei Top-Veranstaltungen, nämlich Monza und Puebla, komplett aus eigener Mannschaftsstärke zu besetzen. Mit Kommentatoren, mit Field-Reportern, mit Moderatoren, mit Leiter der Sendung und alles, was dazugehört. Ablaufredakteuren, da sind wir mittlerweile. Und vor 3 Jahren gab es diese Motorsportredaktion ja noch gar nicht. Oder vor 4 Jahren. So sind wir mittlerweile aufgestellt. Deswegen ist mein Top das RAN-Team mit unserem Chef Alex Wölfing, die das einfach jetzt so aufstellen, dass wir nicht irgendwie noch jemanden von außen dazu holen müssen, wie man das ja dann gerne macht oder so, sondern mit eigener Truppe den Nachwuchs mit am Start. Lisa mit Christian Danner in Puebla. Ich finde es super.
Ich finde es auch super.
Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Und also egal wie, egal was war in der Vergangenheit und was jetzt ist, muss man einfach ganz klar einen Hut vorziehen. Das ist nicht Eigenlob für die eigene Company, sondern es ist einfach beeindruckend. Und wenn ich die Quoten höre, Formel E, DTM, dann kann man sich beim ganzen Team auf die Schulter schlagen und sagen, trotz dass viel Gegenwind kam, man hat es geschafft, nach dem vorherigen Sender den Motorsport zu Sat.1 zu holen und den erfolgreich zu zeigen. Also da muss man ganz klar sagen, geil. Ist so.
Und das machen wir, das sind, also Leute, wir wollen uns hier nicht eigenloben, ne? Sondern überhaupt nicht. Versteht das bitte nicht falsch. Aber wir haben da echt auch Kämpfe gekämpft, so, ne? Und da ist auch belächelt worden am Anfang und wer weiß denn, und jetzt holen sie da den Mielke zurück und so. Ne? Wir erinnern uns alle. Und was hat denn der Killing mit Motorsport zu tun? So viel wie irgendwie andere mit Moden schauen und so. Das hat
oder
schon
mit Unterhosen. Echt,
oder mit Unterhosen. Das hat schon, und deswegen ist mein Top unser RAN-Team, unsere RAN-Family, eine Truppe, die ich sehr liebe, die ich sehr mag. Kai Salzmann und Co. Wie gesagt, à la Bonheur. Und ich bin froh, dass wir beide Veranstaltungen, beide Doubleheader sozusagen mit eigener Mannschaft besetzen werden. Das finde ich geil.
Definitiv. Kann ich dir nur recht geben. Ich bin ja der Älteste, nicht nur hier im Podcast, sondern auch sonst oft meistens so.
Immer, ne? Generell immer.
Ich bin immer der Älteste. Und ich habe ja schon ein paar Redaktionen erlebt. Aber diesen Spirit, den wir da rüberkriegen, das ist auch dann völlig egal, ob man in Monaco vor Ort ist und schön auf die Yachten und die Bikini-Models guckt, vielleicht neidisch auf die eine oder andere Unterhose von dem einen oder anderen Kapitän ist. Das ist völlig egal.
Kapitän ist? Kapitän ist? Kapitän ist, fand ich geil.
Ich habe auch Kapitän ist verstanden.
Ihr müsst mal zuhören, ob man auf die eine oder andere Yacht mit den Bikini-Models guckt und neidisch auf die eine oder andere Unterhose des Kapitäns ist.
So. Kapitänes, hast du gesagt. Timo, ich habe Tränen in den Augen.
Ich hab
herrlich.
Auch ein schönes
Kapitänes.
Wort. Kapitänes.
Mielke und der Kapitänes.
Aber der Spirit in der Truppe, das sieht man ja auch an Timo, das sieht man ja auch an Daniel. Ich meine, ich habe Daniel 15 Jahre lang nicht gesehen. Den habe ich das letzte Mal irgendwann im Allgäu bei irgendeinem Motorsport-Day gesehen. Da war der, glaube ich, 10 oder so, der Bursche. Und zack, sitzt er mit mir im Studio und moderiert und kommentiert und gibt seine Expertise ab. Oder Martin Tomschick. Das ist, ich weiß nicht, Timo, ob du mir recht gibst, aber das ist schon was Besonderes. Und das hat nicht jede Redaktion, dieser Spirit, und ich glaube, das merkt man in Sendungen auch an, dieser Spirit, der transportiert sich dann auch nach außen, wenn man dann überträgt.
Ja, also da bin ich 100% deiner Meinung. Also ich kann dir eins sagen, egal ob es der Martin ist oder jetzt der Daniel oder meine Wenigkeit, Fakt ist, wir wären sicherlich nicht im System, wenn wir nicht der Spirit spüren würden und die Energie, die ihr da rauslasst und die Produktion, das ganze Team, was dahinter steht, wenn das nicht so eine geile Truppe wäre, die so viel Spaß macht. Es ist nicht nur ein Job am Wochenende. Es ist nicht nur, hey, ich kann meine Fratze im Fernsehen zeigen. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist eine geile Zeit, die wir zusammen haben. Und weil die Zeit so gut ist, ist die Produktion beziehungsweise das ganze Produkt am Ende, in meinen Augen zumindest, so gut. Weil egal, wer es ist, ob es die Maske ist, ob es der Tonmann ist, ob es der Kameraassi ist, ob es die Moderation ist, wie auch immer, es versteht sich jeder miteinander. Und das ist nicht schön geredet, das ist einfach Fakt. Und deswegen bin ich dabei. Ich denke, da kann ich für Martin und für Daniel auch sprechen. Wenn das komisch wäre, wenn das scheiße wäre, dann wären wir sicherlich nicht mehr da. Und glaub mir eins, Martin oder Daniel oder auch ich, wir haben auch noch andere Dinge in unserem Leben, die wir machen könnten, aber wir wissen, das macht Spaß.
Ihr müsst es, also aus finanziellen Gründen, das darf ich jetzt voller Respekt sagen, ihr müsst jetzt nicht den Fernsehexperten spielen aus finanziellen Gründen, weil ihr damit euer Lebensunterhalt verdient, ne?
Nee, das ist, ja, genau das ist es, das wollte ich ja ein bisschen damit ausdrücken. Also das ist, weil es einfach Spaß macht und eine geile Truppe ist, Punkt. Also, ja. Fertig.
Ja. Ja, ist geil. Also, so viel zu uns, das wäre mein Top. Ja, obwohl ich natürlich auch Antonio Felix da Costa auch ganz weit oben sehe. Aber ich wollte diesen Top mal geben,
ja, heute. Finde ich cool.
Also mein Top ist tatsächlich Antonio Felix da Costa, weil der natürlich mit solchen Aktionen, das ist ein Riesentyp, das ist ein Portugiese, ein ganz stolzer Portugiese, der ist ungeheuer stolz auf sein Heimatland. Ja, und wie der das dann zelebriert, so ein Sieg, natürlich. Monaco mit Killing vor der Nase, das ist dann natürlich nochmal top, top, top. Aber wie der das dann zelebriert und der zieht es dann wirklich durch und springt dann wirklich da vom Zehner runter. Ich glaube, er hat selber gestaunt, wie hoch so ein Zehner sein kann. Das kam so ein bisschen rüber.
Er sagte, ich habe mit ihm abends nochmal gesprochen. Die sind ja alle unheimlich nahbar, ne? Und da ist eine sehr gute Verbindung mittlerweile aufgebaut, jetzt so zwischen unserem Team und also die halt permanent da vor Ort sind und den Fahrern. Das ist wirklich, ist schnell gegangen und die vertrauen uns. Und wir haben dann abends da noch gesessen und dann meinte er auch so, ey, ich hab so einen Stift in der Hose gehabt. Scheiße, ey. Als ich da oben stand. Ich bin noch nie vom Zehner vorher gesprungen. Und dann sagt er, okay, aber alle Kameras auf mir, ne? Also, da muss der Mann sein. Geht nicht anders.
Das Geilste für mich war der Security-Chef von der Formel E, der dir, glaube ich, auch, also ich glaube, wenn du noch 2 Minuten weitergemacht hättest mit Antonio Felix da Costa, als er aus dem Pool raus wollte, wenn du noch 2 Minuten weitergemacht hättest, dann hättest du Handschellen und einen Monat Arrest in Monaco gehabt.
Und ich sage dir, wenn ich reingesprungen wäre, wie von Frau Kaiser gefordert, dann auch dann wäre ich weg.
Ja, das glaube ich auch. Hätten wir überhaupt gar keinen Podcast gehabt. Leider. Deswegen besser spät als nie. Aber wie ihr das da gerockt habt vor Ort, ich weiß nicht, Timo, wie es für dich als Zuschauer war, aber das war schon ein großes Kino, oder? Also da war alles drin.
War
geiler Rennsport.
Hammer, also keine Frage. Ich habe das nicht umsonst gesagt. Das war so, wie ich es gerade gesagt habe, auch gemeint. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Emotionen, wo da Costa in die Box kam, Siegerehrung, dass das dann nur noch auf ran.de lief, in Anführungszeichen. Gott sei Dank lief es irgendwo. Aber ich wollte die Emotionen sehen, weil das einfach so ein geiles Rennen war. Die sind da 100% ausgeflippt und das hat man im Nachhinein natürlich dann alles gesehen. Aber das hat mir so ein bisschen dann live im Fernsehen gefehlt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ran.de hat es gerettet. Ja, ist leider so. Und das ist natürlich für mich als Fahrer was, weil ich da mitfühlen kann, wenn der aussteigt, wenn das Team auf ihn wartet, dann ist es Gänsehaut. Und das ist das, warum wir Rennfahrer diesen Sport machen. Dieser Moment, diese Ehre zu spüren, das zu teilen mit seinem Team und so, das sind natürlich ganz, ganz besondere Momente. Ich weiß, fernsehtechnisch ist das immer schwierig, wenn es ein bisschen Overtime gibt. Da muss man gewisse Sachen wegschneiden, da schneidet man halt eine Siegerehrung weg und solche Emotionen vielleicht. Dann ist man als Rennfahrer schon ein bisschen traurig, weil eigentlich das, ja, auch als Zuschauer in dem Moment für mich die emotionalsten Momente des ganzen Verlaufs vom Rennen dann mit sein können. Ja.
Ich schwöre dir, da sind viele Zuschauer traurig und auch sauer und das auch zu Recht. Mhm. Es ist natürlich dem Programmschema eines Senders geschuldet. Ich persönlich finde auch, dass eine Siegerehrung immer in eine Sendung reingehört. Ja. Da muss man das halt dann entsprechend verlängern. Das Problem ist, dass natürlich bei Sat.1, das hat dann lizenzrechtliche Gründe, diese Regionalprogramme zusammengeschaltet werden. Das muss dann irgendwie um 17 Uhr passieren, sonst geht das alles nicht und so. Ich hoffe einfach, dass wir in Zukunft mit der Formel E oder auch der DTM so erfolgreich werden und auch so gute Quoten haben, dass der Sender irgendwann dankbar ist, wenn man noch viel, viel mehr davon zeigt, weil es eben einfach ein Quotengarant ist.
Genau. Ja,
darauf kommt es am Ende des Tages an. Und deswegen ist auch natürlich die Formel 1 bei RTL so lange, oft so lange noch danach auch gezeigt worden, weil man eben damit 8 Millionen Zuschauer eingesammelt hat. Und ansonsten mit, was weiß ich, was da sonst läuft, eben nur 1 Million. Ne?
Ja, aber jetzt wollen wir nicht meckern, sind wir mal froh, dass wir überhaupt mit DTM und Formel E überhaupt einen Sendeplatz haben auf
absolut.
Einem geilen Sender.
Das hat ja, haben ja viele auch nicht
viele dran geglaubt, Eddie.
Das haben ja viele auch nicht dran geglaubt und haben gesagt, Formel absolut. E, das guckt kein Mensch, vergesst es.
Ja.
Und wir sind ja jetzt schon auf gutem DTM-Niveau.
Ja,
nach absolut.
Nach 6 Rennen,
ja.
7 Rennen. Ja. Und deswegen, das kann ja weiter wachsen. Und da glaube ich auch ganz, ganz fest dran, dass die Formel E weiter wächst. Ich glaube auch, dass die DTM deutlich interessanter wird als zuletzt aufgrund der Markenvielfalt. Ich finde, die DTM hat es auf beeindruckende Art und Weise geschafft, ein tolles, tolles Fahrerfeld dahin zu stellen. Da habe ich jetzt schon Gänsehaut. Ich werde mit dem Gin Tonic mittags da schon sitzen. Und bevor ich abends um 2 versprochen. Und werde mir das reinziehen, was ihr dann da macht. Ich glaube, das wird richtig geil, ganz sicher.
Also im Gegensatz zu euch beiden, Kaspern, war ich ja in der Lausitz bei den Testfahrten. Und ihr wisst ja, das haben die Dauer-Podcast-Hörer auch wahrgenommen, dass ich die ganze Zeit sehr, sehr skeptisch war, was die DTM angeht. Ich habe mich bei einem der Startversuche mal in Turn 1 gestellt am Lausitzring und habe das Feld auf mich zukommen lassen und habe einfach nur gedacht, Mann, wie geil ist das denn? Also insgesamt sind es ja jetzt 6 verschiedene Marken, wenn dann der McLaren von Christian Klien noch dazu kommt bei den 3 Gaststarts, aber in der Lausitz 5 verschiedene Marken. Das ist eine echte Steigerung und glaubt mir, das ist dann, wenn man da in Kurve 1 steht und die kommen da an, die klingen alle unterschiedlich, unterschiedliche Motorenkonzepte, unterschiedliche Fahrzeugkonzepte, alles anders als vorher mit Class 1, wo es nur Audi gegen BMW war am Ende. Das war Gänsehaut pur und ich freue mich jetzt wie Bolle, nicht nur auf den Italiener mit Timo abends, um Killing zuzugucken, ich freue mich wie Bolle auf Monza. Also weil da muss ich wirklich mal die Kappe ziehen und sagen, Gerhard Berger, Chapeau, dass die das so hingekriegt haben. Und die Fahrer sind heiß drauf, alle sind heiß drauf. Die Teams, ich meine, Timo kennt sie alle. Das wird richtig gut. Das wird richtig, richtig gut, bin ich jetzt von überzeugt.
Aber sie müssen halt nur die BOP, sie müssen halt die BOP hinkriegen.
Ja, ne? aber wenn sie das
fair hinkriegen.
Ja, das
wird wenn sie das jetzt alles hingekriegt, wenn sie das jetzt alles hingekriegt haben, dann kriegen sie die BOP auch noch hin, ist meine Meinung.
Ja, ich hoffe es schwer, weil das ist nach den ersten 4 Testfahrttagen schon noch eine sehr intensive Diskussion. Ich habe einige Telefonate mit ein paar Fahrern geführt nach den Lausitz-Tests. Und da ist nicht so unbedingt bis jetzt jeder happy, sagen wir mal so, um das sanft auszudrücken. Aber da ist noch eine Menge Arbeit, aber das war von vornherein klar. Unterschiedliche Konzepte wird schwierig, alle auf einen Nenner zu bringen. Gerhard war sehr optimistisch. Gerhard ist sehr optimistisch und sagt, das kriegen wir alles hin. Muss er natürlich auch auf einer Art, aber dem glaube ich das auch. Also ich glaube, dass er alles dran setzen wird, weil sein Ziel ist, die schnellste GT-Serie zu haben und vor allen Dingen, dass keiner sagt, ja, wir haben aber 50 PS weniger, 30 Kilo mehr und das ist scheiße hier und das ist scheiße da. Das liegt ihm ganz, ganz nah, das 100% hinzukriegen, weil das will er sich nicht nachsagen lassen, der Gerhard, und die DTM auch nicht. Und da ist zwar noch viel Arbeit, aber ich traue es ihm tatsächlich zu.
Ja, ich auch. Ich auch. Der Punkt ist, ich habe mich da am Wochenende mit wem möchte ich mich unterhalten? Oh Gott. Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen.
Der Mann hat nicht nur keine Unterhosen, der Mann hat auch kein Gedächtnis mehr.
Nee, aber wir haben über die BOP gesprochen und ich glaube sogar, es war Christian Danner. Ich habe gefragt, auf welcher Grundlage, was ist denn die Referenz, was sind die Referenzdaten, auf der die BOP gemacht wird? So, da gibt es zum einen Simulationen und zum anderen diese Testfahrten. Und dann habe ich gesagt, ja gut, aber was ist denn, wenn du dann bei den Testfahrten nicht 100% auspackst, sondern nur 80% auspackst, dann wird auf den 80%, auf der 80% Basis des, was weiß ich, Leistungsvermögen eine BOP gemacht und dann packst du deine 100%. Also das meine ich mit unfair. Weißt du, was ich meine?
Das ist ja genau das Problem.
Dafür gibt es einen Fachbegriff, lieber Matthias. Und der Fachbegriff dafür heißt Sandbagging. Timo weiß genau, was ich meine.
Ja, ist ja Standard seit vielen, vielen Jahren. Guck dir das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an. Da wird bei den NLS-Läufen, wie sie jetzt heißen, und Quali-Rennen, da wird mit Handbremse gefahren, da wird mit immer vollen Tanks gefahren, da wird irgendwie immer geguckt, dass ja nicht volle Leistung gefahren wird, damit man ja nicht die wirkliche Leistung und Performance zeigt, damit keine schlechte Einstufung für das Rennwochenende kommt oder für die 400 Stunden kommen. Ähnlich ist es da natürlich auch. AVL, als die es ja jetzt für die DTM machen, hat gesagt, auf Basisdaten basierend werden sie das einstufen können, weil sie natürlich wissen, wenn da, hat ja oft in verschiedenen GT-Serien stattgefunden, dass man einen Profifahrer nimmt, den setzt man in jedes einzelne Auto rein, von jedem Hersteller, und lässt einen Fahrer alle Autos fahren und lässt da dann die Performance abrufen, was ja ein guter Grundgedanke ist, aber was technisch und datentechnisch im Hintergrund passiert und was für eine Performance im Auto ist, in Sachen Leistung, das wissen nur die Teams oder die Hersteller, da können die anderen so gut wie es geht zwar mitdiskutieren, aber was wirklich Fakt ist, wissen die gar nie. Das heißt, es ist immer ein kleines Risiko dabei, dass es nicht 100% bewerten kann. Ich kenne das System von AVL nicht, wie sie es machen. Ich bin gespannt, wenn sie es hinkriegen, Chapeau, weil das ist und bleibt einfach auch eine unfaire, wie sage ich nicht unfair, aber eine brutal schwierige Situation. Das ist einfach wie soll ich das sagen, ich habe kein gutes Beispiel gerade parat, aber es ist ganz schwierig, so unterschiedliche Konzepte zu vergleichen und auf ein Niveau zu bringen. Ja, ist einfach so.
Ich hab ein gutes
Beispiel. Ja, ich wollte dich gerade fragen, für dir fällt bestimmt was ein.
Ja, absolut. Ist einfach die Frage, wenn du vor dem Pool stehst in Monaco bei 24 Grad, springe ich jetzt rein und habe nur noch eine Unterhose oder nicht? ihr merkt schon, ich will auf die Unterhose hinaus.
Ja, so
ungefähr. Ja. Ich bin auch ganz froh, dass wir in diesem Podcast wirklich viel darüber reden, weil ich habe auch sonst nichts zu sagen. Ich habe echt gedacht, klar, diese ganzen Geschichten vom 24-Stunden-Rennen und volle Tanks und Handbremse und so habe ich natürlich auch schon, gerade von dir, Timo, oder auch von Martin oder so, natürlich auch schon gehört, von Maxi Götz und so. Aber ich finde das einfach interessant. Und ich hatte mit Maximilian Götz tatsächlich auch ein bisschen Kontakt. Und der schrieb mir eben auch und sagte, ich hoffe einfach, dass die es fair hinbekommen. Ne? Er war jetzt der Schnellste oder er war einer der Top-Leute bei diesen Testtagen am Lausitzring. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich will das auch nicht schlecht reden. Im Gegenteil, ich will einfach nur diese Frage stellen. Das ist übrigens dann am Ende des Tages auch meine Aufgabe als Journalist. Aber ich finde, die Chance haben sie verdient. Und ich habe genauso, Eddie, wie du es richtig sagst, auch da volles Vertrauen in Gerhard und seine Mannen und Ladies, dass sie das auf die Kette kriegen. Ich finde, sie haben jetzt schon mehr auf die Kette gekriegt, als wir uns alle hätten Weihnachten träumen lassen können.
Definitiv, Matthias, weil ich meine, überleg dir das mal, wie wir auseinandergegangen sind, Saisonfinale, Corona-bedingt, da waren wir noch nicht mal physisch zusammen, sondern ihr wart an der Rennstrecke, wir waren in München im Studio, Corona-bedingt, und da haben wir uns natürlich alle mit großen Fragezeichen angeguckt und überlegt, wie soll denn das gehen, wie soll denn eine DTM 2021 entstehen? Und dann stehst du, wie in meinem Fall, bin ich auch sehr dankbar für, danke nochmal an meinen Sender, dass ich das durfte, auf einmal am Lausitzring und siehst dieses Feld auf dich zukommen. Da ist es mir dann auch scheißegal, ob das ein stehender oder ein fliegender Start ist. Das war einfach geil. Also die DTM lebt, das glaube ich jetzt. Und wenn jemand wie Gerhard Berger, der so viel Aufwand betrieben hat und es hinbekommen hat, ich sage da ein Sponsorenbeispiel, Red Bull, ich erinnere mich, ist noch gar nicht so lange her, dass wir mit Dr. Helmut Marko ein Interview hatten am Red Bull Ring und er gesagt hat, nee, Red Bull und die DTM, das passt gerade nicht in unser Konzept, das machen wir nicht. Aber Gerhard Berger hat es hinbekommen, dass da zwei Ferraris mit Alex Albon, letztes Jahr noch Formel-1-Fahrer, und dem konnte man ansehen, dass er das nicht so als Durchgangsstation betrachtet, sondern der hat richtig schön aufs Pedal getreten und Vollgas gegeben. Also, da kann ich nur sagen, wirklich Chapeau. Hätte ich persönlich letzten November nicht gedacht.
Hätte er auch nicht gedacht, vom Formel-1-Auto in GT3-Auto wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Aber jetzt haben wir da eine geile Mischung und ich bin wirklich gespannt und Monster wird großes Kino, weiß ich jetzt
schon. Timo, kannst du einmal bitte unseren Hörern erklären, weil das ist ja auch eine Diskussion. Ich bin ein großer Fan von stehenden Starts. Warum mit diesen GT-Autos kein stehender Start möglich ist?
Ja, also das hätte für die schweren GT-Autos tatsächlich mit dem Drehmoment der Leistung, die die Autos in dem Fall haben, die ausgelegt sind, eine neue Kupplung gebraucht. Das heißt, eine Entwicklung hätte so zwischen 30.000 und 40.000 Euro nochmal extra gekostet, um einfach eine Kupplung standfest zu bekommen, die eben das aushält, so ein Auto aus dem Stehen zu beschleunigen. Und deswegen hat man sich tatsächlich dafür entschieden, was ich auch gut finde, weil ich finde die Fliegenstarts gar nicht so schlecht. Klar, beim stehenden Start ist mehr Chancen, mehr Durcheinander, mal einen guten, mal einen schlechten Start. Das hat man in der Regel nicht so. Beim fliegenden Start zieht es mehr auseinander. Aber aus Kostengründen hat man ja gesagt, wir machen es lieber nicht. Beziehungsweise die Teams haben auch gesagt, uns wäre es recht, wenn wir es nicht müssten, weil einfach extra Geld investiert werden müsste. Und somit ja, gibt es jetzt einen rollenden Start oder Fliegenstart. Wie heißt der genau am Ende? Ich weiß gar nicht bei uns.
Indycar-Start ist immer ein bisschen falsch interpretiert. Ja. Ist ein fliegender Start, bleiben wir mal dabei.
Aber gehen die so, also die fahren und die fahren langsam und dann gibt irgendeiner Gas der erste und dann geht's los oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja. So ungefähr.
Ja, es wird dann so sein.
Aber nebeneinander? Also nebeneinander? Zwei nebeneinander? Oder so
ein genau, bisschen wie? Zwei nebeneinander.
Wie ein Restart eigentlich bei uns in der DTM in der Vergangenheit war. Wenn Safety-Car-Phase hatte und dann wieder einen Restart hatten, dann sind sie quasi nebeneinander so beschleunigt. Und wird genauso
sein. Das ist doch der Indycar-Start.
Ja, aber die werden nicht quasi so eng aneinander fahren. Das heißt, die werden in ihren Reihen fahren, rechts und links in den Gridboxen. Das heißt, er wird also zwischen den Autos, nach meinem jetzigen Wissen zumindest, bestimmt so, ja, 2 Meter Platz sein oder sowas. Das heißt, zwischen der rechten und der linken Reihe. Okay. Und dann der Führende macht die Geschwindigkeit. Der Zweite darf nie vor dem Ersten sein, bevor dann die Ampel quasi auf grün geht. Und die Ampel entscheidet natürlich dann irgendwann, wann Gas gegeben wird. Aber es wird natürlich so sein, wenn der Erste Gas gibt, dann ist dann oftmals auch der Rennleiter gezwungen, die Ampel auf grün zu schalten, auch wenn sie noch gar nicht grün ist und der Gas gibt, weil man bricht ja ungern so einen Start ab. Also es ist auch ein bisschen ein Taktikspiel, so ein fliegender Start, als Polmann die Entscheidung zu treffen, jetzt beschleunige ich und alle gehen mit und zwinge den Rennleiter dazu, quasi auf grün zu schalten oder eben abzuwarten, weil du vielleicht sehr, sehr lange rot siehst und dann irgendwie erst, wenn du beschleunigst, wenn die Ampel auf grün geht. Also es gibt da ein paar Möglichkeiten, eben auch ins offene Messer zu laufen, von beiden Seiten.
Wird auf jeden Fall ein geiles, spannendes Diskussionstool. Werdet ihr uns gut erklären, uns Gin Tonic trinkenden Zuschauern im Studio in München?
Ja, aber du trinkst doch nicht wirklich Gin Tonic, bevor du abends auf Sendung gehst.
Einen? Zwei, drei.
Ich gucke mir das an, schön 13 Uhr, Gin Tonic, dann noch ein Schläfchen.
Schön Kurvengeist.
18 Uhr.
Läuft.
Und dann 19 Uhr Qualifying-Sendung. So, ganz einfach.
Sicher. Ja, kann ich dir sagen, Daniel Abt kennt sich A mit Gin Tonic aus und der Typ ist ein Phänomen, muss ich euch mal erzählen, habt ihr ja noch nicht erlebt. Jede freie Minute zwischen den Sessions nutzt der für einen Powernap auf dem Sofa.
Echt?
Und der kriegt das tatsächlich hin. Wir gehen aus der Sendung raus. Daniel legt sich im Aufenthaltsraum aufs Sofa. Und 2 Minuten später ist er eingeschlafen. Und dann schläft er 10 Minuten. Geil. Ja, beneide ich ihn drum um diese Fähigkeit.
Eddie, wir beide müssen mal festhalten. Also wir haben wirklich, was das Expertendasein angeht, mit Timo Scheider, Martin Tomczyk und Daniel Abt haben wir wirklich Glück gehabt. Ne? Übrigens, absolut. Timo, du stehst im Dienstplan, stehst du als Moderator, Timo. Da muss ich dir nochmal...
Das ist eine Beförderung.
Ein paar Gehaltstipps...
Gute Info. Ich wollte gerade schon sagen, wo du es erklärt hast, den Dienstplan. Habe ich gesagt,
der Moderator ist Standard bei uns, kriegt immer die Hälfte des Expertengehalts.
Also Scheiße. Okay, spul nochmal zurück. Das haben wir nicht gesagt. aber da rufe ich dich nochmal an. Vielleicht gibt ja ein paar Dinge, die ich dann, wenn ich Herrn Killing da vertrete, muss, habe ich eine Riesenaufgabe vor mir. Ob ich das hinkriege, mal schauen.
Ja, also du wirst es vom Aussehen her, wirst es schaffen, inhaltlich wird es natürlich ein Brett, das du zu bohren hast, das ist klar. Umgekehrt. Inhaltlich kriegst du es gut hin, vom Aussehen ganz schwer.
Ja. Ah, herrlich. Ich hab uns übrigens für die DTM neue E-Roller besorgt. Die werden am Donnerstag vor Monza angeliefert.
Kann ich leider nicht teilnehmen.
Was?
Kann ich leider nicht dran teilnehmen. Ja, ich habe selbst einen Vertrieb für E-Roller jetzt seit 2 Tagen.
Ach du Scheiße.
Ich brauche schon Ding.
Super.
Ja. Ich brauche schon Ding.
Ja, alles cool. Das macht ja meine Company. Also ich bin ja da raus. Ich bin ja Privatmann, da kann ich erfahren, was ich will. Meine Company hat einen Deal. Alles
Jungs, gut. Ich wollte mir gerade so ein Ding kaufen. Soll ich es lassen? Soll ich noch auf euch warten?
Ja, mach mal.
Prozente oder was?
Ja, klar.
Ich würde es lassen.
Ja, lass es mal auf jeden Fall.
Ich würde es lassen.
Okay,
ich würde es lassen.
Ich lasse es. Da kaufe ich mir nicht so ein Ding.
Ich habe da mit Andreas Leute, ehemaliger MotoGP-Fahrer, einen sehr guten Deal gemacht für Sat1 und die Dinger sind heiß. Die sehen gut aus. Wird dir gefallen, was wir
da machen? Was ist das, ein Roller? Sitz zum Sitzen, zum Stehen, zum irgendwas?
Ja, das ist eher wie ein Moped.
Oh.
Ist eher wie ein Moped.
Wow.
Also man kann sogar auch zu zweit fahren. Nee,
ich will so ein Stehding haben. Ich will so ein Stehding haben.
Was leicht, was da bist du dann bei mir richtig.
Da musst du zuschalten.
Wenn du ein Stehding haben willst und Unterwäsche, musst du zu mir kommen.
Ich will ein Stehding. Ich brauche ein Stehding und Unterwäsche. Timo, hilf mir.
Oh mein Gott.
Jungs, ich würde ja total gerne über die Formel 1 reden, aber ich muss gestehen, ich habe aufgrund meiner Rückreise aus Monaco am Sonntag nicht eine Sekunde sehen können. Nichts, nada, null. Wer hat eigentlich gewonnen? Ja. Selbst das weiß ich nicht.
Hamilton. Ja, ja. Da fragst du noch.
Und Verstappen hat irgendwie Scheiße gebaut. Irgendwas war da, ne?
Was war denn mit Verstappen?
Timo,
was war denn mit Verstappen eigentlich?
Ich habe auch nichts geguckt.
Verstappen, lass mich mal gerade überlegen. Scheiße war, gebaut.
Wirft den Sieg der weg war, oder sowas.
Ja,
Strategie und der ja, war langsam.
Genau, er war im Rennen halt einfach nicht schnell genug. Das war einfach das Problem vom Red Bull, was wir schon die ganze Zeit haben. So ein bisschen. Aber es war eigentlich ein langweiliges Rennen, leider Gottes. Bis auf das, dass Hamilton sich halt mit seiner 100 irgendwie gekrönt hat. 100. Pole, 100. Rennen, irgendwie 100. Sieg auch irgendwie, glaube ich. War das so? Irgendwie sowas war das doch, ne? Bevor ich was falsch sage, wenn ihr...
100. Pole.
100. Pole, weiß ich noch. War aber irgendwas war noch mit 100.
Unsere Zuschauer lachen sich gerade kaputt über die Formel-1-Expertise dieses Motorsport-Podcasts.
Ja, aber wir sind ja Motorsport, nicht Formel-1-Experten.
Ja, absolut. Wir machen hier die anderen Themen.
Ja. Da war ja so viel, wie du sagst, klar. Ich habe ja tatsächlich auch rumgeschaltet, NLS oder Quali-Rennen 400 Stunden angeschaut zwischendrin im Livestream und da ist dann auch mal so, dass man zwei, drei Runden verpasst, leider Gottes. Und das war nicht so spannend, dass ich da hätte
wenn es Formel 1 Rennen, dann lass uns gar nicht drüber reden. Wenn es Formel 1 Rennen langweilig war, lass uns gar nicht drüber reden. Kommt ja jetzt Monaco, ich glaube, das werden wir uns alle angucken, die Formel 1 in Monaco in anderthalb Wochen. Was ist das da? Wochenende 24. Glaube ich, oder sowas.
Aber in Sachen Barcelona muss ich noch einmal eins loswerden bei der Formel 1. Also da habe ich meinen zweiten Top dieses Wochenende. Sagt wahrscheinlich der Name den meisten hier gar nichts, aber schreibt ihn euch vielleicht mal auf. Denn der Name Dennis Hauger, ein Norweger, hat sein erstes Formel 3 Rennen gewonnen.
Ich schreibe auf.
Ja, für den Statistiker und Analytiker Eddie Mielke sehr gut. Der Junge hat bei mir seine allerersten Gehversuche in meinem Formel 4 Team gemacht vor 5 Jahren. 6 Jahren, 2016.
Habe ich gesehen, hast du gepostet?
Habe ich gepostet, hast genau. Der Junge, der kam von
der Timo Scheider Formel 4
Wagen. Ganz genau. Und da ist er quasi frisch von der Kart-Weltmeisterschaft gekommen, hat noch nie ein Auto bewegt, ist rausgefahren, hat 2 Tage getestet und war nach 2 Tagen Test 1/10 von der Pole-Position-Rundenzeit der Formel 4, die am Wochenende davor gefahren ist, entfernt. Da habe ich gesagt, auf den Jungen müsst ihr schauen. Was ist passiert? Mittlerweile hat er einen Red Bull-Vertrag, mittlerweile ist er bei Prema in der Formel 3 als bestes Formel 3-Team, was man so in den letzten Jahren hatte und führt aktuell die Meisterschaft an mit seinem allerersten Formel 3-Sieg. Merkt euch den Namen Dennis Hauger, der Junge wird ein ganz großer an. Das habe ich damals gesagt.
Aus Norwegen.
Aus Norwegen, richtig, ja. Ein Hammer-Typ, Mega-Performance und das war mein zweiter Top. Wie gesagt, es sagt nicht vielen was da draußen, aber wer ein bisschen ein Auge auf mehr Motorsport als Formel 1, DTM und Formel E legt, sollte sich mal den jungen Mann in der Formel 3 anschauen.
Dennis sagt Hauger. Sagt das Orakel Timo.
Ja, wir sprechen uns in 3 Jahren wieder.
Der übrigens auch sehr erfolgreich Formel 3 gefahren ist in den 90er Jahren. Das will ich an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen.
Ah, da kommt der Wikipedia-Killing.
Nee, nichts Wikipedia-Killing. Da kommt Killing, der über Timo Scheider einen Film gemacht hat und sozusagen ganz viel recherchiert hat in meinem Leben und unzählige Formel 3 Bilder damals im Benetton Junior-Team mir reingezogen habe, ja, Kollege Mielke. Nix hier Wikipedia. Scheiß auf Wikipedia. Wikipedia sagt, dass ich Hallensprecher bei der Basketball Hamburg Towers bin. Kannst du ein Ei draufschlagen auf Wikipedia? So sieht es nämlich aus.
Weißt du, was mir beim Kollegen Scheider einfällt, weil wir ja vorhin ansatzweise drüber gesprochen haben und Timo erzählt uns jetzt gleich nochmal was dazu. Mir fällt ein, die erste Pole, Timo, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in Zandvoort, in den Niederlanden, mit einem Opel. Das war deine erste DTM-Pole. Und dann ging im Rennen irgendwie gar nichts. Timo Scheider-Fan.
Das ist schön, aber...
Nee, anders?
Du warst 2003 richtig. Das war die erste und einzige Pole von Opel in der DTM im Jahr 2003. Die einzigen Führungskilometer, also ist nicht so, dass im Rennen gar nichts ging, sondern wir haben das Rennen dreiviertel angeführt und beim Boxenstopp ist leider Gottes der Lollipop-Mann ein bisschen schnell gewesen und da war vorne rechtes Rad nicht drauf. Und das habe ich am Ausgang der Boxengasse verloren, in Führung liegend. Und Christian Albers damals, als Holländer, war der ganze Rennen mit dem Mercedes Zweiter. Und ich habe das Rennen angeführt und kam aus der Box raus. Es wäre wieder ein Match gewesen, ganz knapp, um die Führung nach meinem Boxenstopp. Aber dann macht es am Boxenausfall flupp. Und dann lag mein Reifen da. Und dann sind dann, weiß nicht, damals 60.000, 70.000 ausgeflippt, weil natürlich Holländer Fans von Christian Albers. Aber eine sehr, 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 wahrscheinlich die emotionalste Situation, die ich im Motorsport in der DTM hatte auf jeden Fall. Faire holländische Kulisse hat quasi Standing Ovation vom Weg, quasi wo das Auto stand, bis zurück in die Box geklatscht, stehenderweise, aus Respekt dazu. Ich habe Mercedes Teammitglieder damals applaudieren sehen und einfach aus Mitleid quasi für Opel, für mich viel Respekt bekommen dafür. Und damals der Teammanager, der auch Lollipop-Mann in dem Fall damals war, der hat den ganzen Abend geheult, weil er einfach zu früh quasi das Go gegeben hat, weil er natürlich auch so gepumpt war und wollte, dass es irgendwie für den Sieg reicht. Hat es aber dann eben nicht, weil wir ausgefallen sind. Und das war, glaube ich, danach die größte Party, die ich jeweils gefeiert habe in der DTM am Abend in Zandvoort.
Und ihr habt sie gerne gefeiert.
Ja,
aber Timo, du gibst mir recht. Ich weiß noch, samstags dann, wie du auf die Pole gefahren bist mit dem Opel. Das war schon ein sehr spezieller Moment. Ne? Also den Moment werde ich nie vergessen. Das war schon ein großes
Gefühl. Das war, ich meine, mit dem Opel war man natürlich eh immer so ein bisschen Underdog. Außer im ersten Jahr der DTM, wo halt die Motoren überlegen waren von Opel. Danach war es einfach immer schwer, schwer, schwer. Wenn es mal gut gelaufen ist, bist du mal Vierter geworden, Dritter geworden, Siebter geworden, irgendwie so. Und dann stehen wir plötzlich auf Pole, meine Lieblingsstrecke, dann in Zandvoort. Da habe ich viermal auf Pol gestanden. Das ist dann schon irgendwie, ja, natürlich was unglaublich Besonderes, eine Erleichterung. Man hat ja oft oder in den Opel-Jahren zu mir Podestverweigerer gesagt. Das ist so nach dem Motto, du wolltest ja nie da oben stehen. Dieses Image des Podestverweigerers hatte ich ja, weil es irgendwie nie funktioniert hatte. Wir hatten schon in Portugal Rennen, wo wir auf Podiumsebene waren und dann war plötzlich irgendwie das Gas hängen geblieben. Es ist immer irgendwas passiert. Aber Opel.
Entschuldige, ich dachte, du bist fertig. Naja, erzähl weiter.
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich Opel eigentlich alles zu verdanken habe. Opel hat mich da nach meiner Formel 3-Zeit, 97, wie du es gerade angesprochen hast, bin ich ja Vizemeister um den Kampf, den Titel mit Nick Heidfeld, Zweiter geworden, er als McLaren Junior, ich als Benetton Junior. Und da habe ich bei Volker Striezek zur Neugründung der DTM ja auf der Essen Motor Show gestanden und habe gebettelt, gib mir einen Drive in einem DTM-Auto. Und alle haben gesagt, hey Junge, du bist Formelfahrer, das funktioniert nicht. Ja, also der Weg Richtung Formel 3000, so hieß damals die Formel 2 heute, das hat nicht funktioniert, weil das Geld nicht da war. Und dann habe ich gesagt, ich will da fahren. Ich habe 2 Wochen da gesessen und er hat gesagt, Junge, geh nach Hause, weil die Verbindung durch den Opel-Motor im Formel-3-Auto da war. Deswegen war Volker Striezek, damals Motorsportchef, mein Ansprechpartner. Ich habe gebettelt und gebettelt und gebettelt. Ja, und irgendwann habe ich die Chance bekommen. Und er hat gesagt, okay, du bist bei der neuen DTM im Jahr 2000 dabei. Und plötzlich saß ich in einem Opel Astra vom Team Holzer. Und bin im Quali 1 in Hockenheim auf Platz 3 gestanden. Meinem allerersten DTM-Quali neben Manuel Reuter, Bernd Schneider. Und für mich war plötzlich Heaven. Ja? Und so hat meine DTM-Zeit angefangen. Deswegen bin ich Opel zu sehr, sehr viel und zu dem Start der DTM-Geschichte, zu meinem, wenn man plump sagen will, zu meinem ersten Haus verdanken. Es war auf jeden Fall der Startschuss zu meiner Karriere. Und der wäre ohne Opel nicht möglich gewesen. Deswegen die Geschichte, wo du hin wolltest, Eddie, wahrscheinlich zu meinem Gastauftritt beim Opel E-Cup. Der neue Corsa E-Cup von Opel ausgetragen, vollelektrische Rallye-Meisterschaft. Am 12. Juni, 11. 12. Juni in Stemwede, da werde ich tatsächlich mich mal...
Wo ist das?
Bei Lübeck.
Das ist bei mir in der Nähe. In der
ganzen Nähe vom Eddie sogar. Ja, der ist leider nicht zu Hause. Ich habe mich schon eingeladen. Aber
ich bin nicht da. Ich bin im Most bei der IDM.
Ja.
Ich bin aber da. Kann ich da hinkommen, Timo?
Na klar, komm da hin. Also ich meine, bis dahin ist noch ein paar Tage, geht er noch ins Land, aber gibt es natürlich genauso Corona-Auflagen wie alles andere auch. Aber ich werde mich zum ersten Mal im Rallye-Auto probieren und werde zum ersten Mal, nächste Woche werde ich testen gehen, geil, auf das hören, was quasi rechts von mir einer sagt, sondern nicht wie in der Vergangenheit, ich sehe eine Kurve und reagiere drauf, sondern der neben mir sagt, jetzt ist eine 4 rechts, die macht zu, danach eine 5 links in eine 3-1 und das muss ich irgendwie, keine Ahnung, noch verarbeiten. Ich muss noch irgendwelche Kürzel lernen. Ich bin momentan Videos onboards am Studieren, wie das funktioniert beim Rallye-Fahren, weil in der Regel habe ich die Entscheidung getroffen am Lenkrad. Jetzt mache ich das zwar auch, aber ich tue das, was der rechts mir ins Ohr redet. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich mache mir da keine großen Gedanken drum. Ich möchte es probieren. Es wird spaßig werden, 100%. Oder hoffe ich zumindest. Die ganzen Experten werden mir da um die Ohren fahren, aber darum geht es mir gar nicht. Ich möchte es ausprobieren und wir werden sehen, wo die Reise hingeht.
Finde ich super. Finde ich super geil. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schönes danke. Ding. Und ich kann diese Emotionen, wirklich nachvollziehen und nachempfinden. Jeder von uns hat ja da eine Vergangenheit und eine Geschichte. Ich bin gerade verpflichtet worden, am 8. Juni 25 Jahre AIDA zu moderieren. 25 Jahre AIDA Kreuzfahrtschiff. Und ich habe auf dem Kreuzfahrtschiff AIDA 1998 meinen Weg begonnen als Moderator. Okay. Und das ist, deshalb ist genau, kann ich genau nachvollziehen, mit welcher Gänsehaut man dann auf einmal auch zu so einer Marke zurückkehrt. Finde ich ganz beeindruckend, wie du das erzählst, weil du es eben auch mit dieser Begeisterung eines ja, gefühlt eines kleinen Kindes übrigens.
Ja, das ist ja so, ja, wie du es gerade sagst, so, dass sowas vergisst man nicht und darf man auch nicht vergessen, nein, wo man herkommt und warum man da ist, wo man ist. Hat natürlich selber einen sehr großen Einfluss auf seine Laufbahn. Aber wenn ich werde irgendwann mal noch mal so ein Buch schreiben über das, was passiert ist. Da sind wären so viele Dinge, die es wert wären zu erzählen. So viele Dinge, die da draußen kein Mensch weiß. Da wären so viele Dinge, die da draußen große Augen Leute große Augen machen würden, wenn sie das wüssten, was in so einer Rennfahrerkarriere passiert, beziehungsweise hinter den Kulissen passiert, was nie draußen rauskommt oder rauskommen durfte. Ich könnte euch Sachen erzählen, das könnten wir hier im Podcast die nächsten 24 Stunden machen, aber das will ich jetzt aber nicht. Aber Fakt ist, ich bin dankbar, dass Opel mich angerufen hat. Jörg Schrott, mittlerweile Leiter bei Opel Motorsport, damals Marketingverantwortlicher, der hat angerufen, der sagt, Timo, das ist so geil, was willst du dafür haben? Wir haben einen Preis ausgemacht, ich habe eingeschlagen und er sagt, ich freue mich wie ein kleines Kind. Und das ist Emotion, was du gerade sagst. Und darauf freue ich mich wirklich.
Voll. Ja. Mega.
Den Kollegen Jörg Schrott kenne ich übrigens auch sehr, sehr gut, Timo. Deswegen kann ich diese Emotionalität nachvollziehen. Das ist gelebter Motorsport. Ja. Ich weiß noch, wie ich Jörg mal irgendwann angerufen habe, weil ich ein Auto brauchte für Aleix Espargaró, damit der auf Touristenfahrten um die Nordschleife fahren konnte. Mit Jörg Schrott war das ein Telefonat und zack waren die Autos da. Dann kam noch Volker Stritzek, den du ja auch erwähnt hast. Der hat dann erstmal eine Einführung gegeben. Also das Hause Opel hat da schon eine große Motorsport-Historie und vor allen Dingen Typen wie den Jörg, die das leben. Ja. Die dann, wenn sie so eine Chance sehen, den Scheider da in Stemmwede in Rallye-Auto zu setzen, auch ergreifen, großes Kino. Mhm. So macht man Marketing, so macht man aber auch Motorsport.
Ja, und das muss ich
wollte gerade sagen, es ist ja übrigens auch für so einen kleinen Opel Corsa Cup oder wie auch immer das heißt, Rallye-Dingsbums, wenn ein zweifacher DTM-Champion da auch mitfährt, übrigens auch für die eine ganz gute Marketingmaßnahme, ne?
Ja, also das war Gott sei Dank der Grund, warum sie das gedacht haben, das könnte eine gute Idee sein. Auch euch gut bekannt, auch dir, lieber Eddie. Markus Lacroix macht die Pressearbeit für Opel Motorsport. Sehr, sehr guter Freund von mir, der das Ganze dann auch verknüpft hat nochmal. Bin ich auch sehr dankbar nochmal für. Und ich muss eins sagen, zu Opel zurück, Opel hin oder her und die Geschichte im Motorsport ist eine ganz besondere, in der DTM speziell. Fakt ist, auch wenn darüber früher oft gelacht wurde und oftmals hat man sich mit Opel-Teamkleidung vielleicht nicht so wohl gefühlt im Fahrerlager, weil man immer das Gefühl hatte, ah, da kommen die Loser, kommen wieder reingelaufen, so best of the rest, ja, so ein bisschen hat man manchmal das Gefühl gehabt, aber die Fans, egal wie sie waren, ob sie Cowboy-Stiefel anhatten, ob sie verdreckte Hosen hatten, aber die waren am Dienstag, Montag, Dienstag, Mittwoch im Fahrerlager beziehungsweise schon auf den Campingplätzen, haben gezeltet und haben die verrücktesten Partys gefeiert. Das, was ich bei Opel erlebt habe, Fanbase-mäßig, habe ich noch nirgendwo anders erlebt. Ist natürlich speziell, speziell, keine Frage, aber diesen Enthusiasmus, den habe ich nur bei Opel erlebt. Ist definitiv so.
Ich glaube, du hast auch viele deiner Fans, und ich habe ja in unserer gemeinsamen DTM-Zeit in diesen 3 Jahren das ja oft erlebt, als Zuschauer noch zugelassen waren, wie oft du da auch angesprochen, Leute, die irgendwie Timo Scheider auf dem Arm tätowiert haben und ich weiß nicht was alles, deine Startnummern am Hacken und so. Und das sind oft noch Fans aus der Opel-Zeit gewesen.
Ja, tatsächlich. Ja, es ist,
also diese Hardcore-Fans, die du hast, kommen aus der Opel-Zeit.
Du, nachdem das jetzt die Pressemitteilung raus war, habe ich Nachrichten auf Insta und Co. gekriegt, so, geil, jetzt wäre der Traum Timo zurück mit Opel in DTM. Also, das waren mehrere Nachrichten. Das ist ein schöner Traum von euch da draußen. Danke, dass ihr nach wie vor irgendwie diese Verbindung habt, aber die Wahrscheinlichkeit sehe ich momentan eher nicht gegeben. Also, aus meiner Perspektive aktuell.
Da ich mich gerade aufs 24-Stunden-Rennen vorbereite, deswegen, ich würde gleich gern auch noch aufs Thema 24-Stunden-Quali-Rennen kommen, guckt euch nur die Geschichte um den Manta beim 24-Stunden-Rennen mit dem Fuchsschwanz an. Das ist ja genau das, was ihr beide gerade da thematisiert habt. Das gibt es sonst gar nicht.
Ja.
Das ist einmalig.
Ja, definitiv, was Opel da geschaffen hat. Und ich meine, klar, ich durfte mit dem Opel, mit dem DTM-Auto damals 2003 auf der Nordschleife die 24 Stunden gewinnen. Das war für Opel und für die ganze Community Opel ein Highlight. Ihr könnt euch nicht vorstellen, auf wie viel Opel-Treffen ich quasi damals als DTM-Fahrer war, aus hey, Marketinggründen. Wir gehen da hin, feiern mit denen, geben ihnen das Gefühl, wir sind ein Team. Das war schon sehr, sehr, sehr speziell. Und wie du sagst, Eddie, die 24 Stunden mit dem Opel Manta, ja, also das ist Legende.
Fährst du bei den 24 Stunden?
Auf dem Manta, ja.
Das wäre was.
Erzähl mal zum Schluss vom 24-Stunden-Rennen. Wir sind eine Stunde vier.
Ja. Ja, macht ja nichts. Also ich habe mir das Quali-Rennen angeguckt und ich will von Scheider wissen, ob er beim 24-Stunden-Rennen fährt und ich ihn kommentieren darf. Also Tomczyk fährt, das weiß ich.
Also ich will hier nicht schon wieder irgendwelche Dinge an den Start bringen und dann ewig nichts sagen können. Ich halte einfach mal meine Fresse und wenn es dann so ist, dann ist es vielleicht so.
Okay, ich habe auch noch was zu, Ich habe was zu verkünden,
Leute. Ich bin gespannt.
Eddie, da du ja das 24-Stunden-Rennen kommentierst,
yes,
möchte ich an dieser Stelle euch hier in diesem Podcast, und ich freue mich, dass ich es hier machen darf, euch mitteilen, dass ich beim 24-Stunden-Rennen als Rennfahrer nicht starten will.
Ja, okay.
Ich wollte das einmal mitteilen.
Ja, schön. Wirklich. Das wisst ihr Bescheid. Vielen Dank.
Also, dass einfach diese News auch draußen ist.
Ja, super. Ja, das liegt daran, weil in der Eifel die Unterhosen ausverkauft sind in einer Größe.
Jetzt komm, hau noch was raus, was du da erzählen willst zum Quali. Wie war denn die Qualifikation? Du hast ihn ja.
Ja, ich komme da direkt zu meinem Flop des Wochenendes und ist ein guter, langjähriger Freund von mir, den es betrifft, Andi Gülden, den der Timo auch sehr gut kennt von einer Kollision. Andi Gülden, Peter Terting, Startgruppe 2. Und die betteln sich bis nach Meppen. Unfassbar, ist aber ein 6-Stunden-Rennen und der Andi Gülden hat mittlerweile auf Instagram eine Entschuldigung losgeschickt, zu Recht, wie ich finde, weil da sind ja dann gerade bei diesen kleineren Teams ganz, ganz viele Leute beteiligt, aber die beiden tun so, als wenn sie Hamilton und Bottas wären, nur tun sie das auf der Nordschleife und befördern sich beide gegenseitig in der ersten fliegenden Runde ins Aus. Das war so ein Crash mit Ansage. Ich weiß nicht, wie Timo sieht. Timo habe ich gerade den Kopf schütteln sehen. Der wird da auch eine Meinung zu haben. Das ist mein Flop des Wochenendes. Das darf weder Peter Terting noch an die Gülden passieren, weil das sind zwei Profi-Rennfahrer, die dafür bezahlt werden. Und die machen damit in der ersten Runde die gesamte Arbeit eines kompletten Teams kaputt. Einfach, weil da ein bisschen zu viel Ego im Spiel war. Und das ist eben halt auch die Nordschleife und die beißt dann schon mal zu. Und in dem Fall sind sie dann beide ausgefallen. Leider gefilmt alles vom Verfolger, Kollege Engstler war das, der direkt dahinter war. Also alles aus der Onboard zu sehen. Ja, und das war dann Rennsport, wie er nicht sein sollte. Und auf jeden Fall war es mal dämlich.
Ja.
Timo, ich weiß nicht, was du meinst.
Also, du hast ja nett ausgedrückt mit, die sind dann ausgefallen. Die hatten einen Monster-Crash. Das Auto ist mal Kernschrott. Ja, also es ist nicht so, dass das irgendwie so ein bisschen, wir fahren ins Auto und rutschen ins Kiesbett war, sondern das war richtig hartes Racing mit mehrfach Kontakt und mehrfach anschieben, mehrfach wegdrücken. Andi Gülden ultra hart gefahren und ich gehe mit ihm jetzt so ein bisschen hart ins Gericht, weil Andi Gülden, der eine oder andere erinnert sich, Eddie, du vielleicht auch, 24 Stunden, mich auch in meinem M6 BMW auch auf der Nordschleife schon ins Off befördert hat, wo er mich einfach übersehen hat, obwohl ich zwei Drittel vor Jahren, ja, genau. Das heißt, jetzt passiert ihm wieder so ein Riesending, wo er seine Position verteidigt, durch mehrfaches Rechts- und Links-Seitenwechseln sich zu breit machen, schickt quasi Peter Terting mit dem Hyundai mehrfach in die Wiese. Und dann bei Highspeed, das war sicher über 200 km/h, berühren die sich so, dass die quasi Kontrolle mit ihrem TCR-Auto verlieren. Und dann, danach einen Bergwerk hoch, da einfach übelst einschlagen, ja, also richtig übel einschlagen. Deswegen, gut, dass er sich entschuldigt hat danach, der Andi Gülden, und sagt, man lernt nie aus, hat er auch recht. Aber jetzt ist schon der zweite oder dritte, weiß nicht, ob der dritte ist, aber mit Sicherheit mit mir der zweite Knaller, den er da oben gebaut hat. Danach ist halt leider Gottes immer ein bisschen zu spät. Ne? Deswegen solche Sachen, wenn man sowas macht, dann gerade in der ersten Runde. Ne? Ich meine, wir sind hier nicht um die Weltmeisterschaft gefahren. Es war nicht die letzte Runde, es war die erste Runde von 6-Stunden-Rennen. Da muss man ein bisschen smarter mit so einer Situation umgehen. Und ich mag den Andy gerne.
Der
mit dir gefahren ist, ja, genau.
Ganz genau. An deinem Geburtstag.
Grüne Hotel-Taxi mit 840 km/h in 1,30 die Nordschleife gefahren.
Genau, richtig.
Richtig, der Andi Gülden. Ja.
Und der hat wirklich verbockt, richtig verbockt. Und ich mag ihn gerne, wir sind aber
netter
Freunde.
Netter Kerl.
Ich liebe den Andi.
Netter Kerl.
Supergeil.
Wir sind zusammen groß geworden.
Ja, ja, wir sind Go-Kart gefahren. Wir haben jahrelang auf der Kartbahn zusammen verbracht. Andi ist ja in der Rennfahrerschule am Nürburgring der Herr des Hauses, glaube ich, und macht das Coaching da für alle. Aber das ist jetzt schon eine Scheißnummer gewesen. Wirklich scheiße, und das finde ich gerade nicht so richtig geil. Muss ich dem Eddie recht geben.
Gibst du mir recht, dass das ja. Flop, der Flop des Wochenendes war, oder? Also ich war schockiert. Ich war schockiert.
Ja. Ja, ich hab keinen Flop. Ich hab keinen Flop. Dann nehme ich den auch.
Ja. Genau. Außerdem habe ich Hunger, Pipi Durst und will Abendessen, wolltest du eigentlich sagen.
Ne? Ja, ich habe noch einen Flop. Killing lügt uns an und sagt, er kann Formel 1 nicht gucken, weil er so viel zu tun hatte. Die Wahrheit ist, Killing war auf eine Pizza in Nizza mit Kai Salzmann und Lisa Hofmann.
Auf dem Weg zum Flughafen haben wir am Strand gehalten, haben uns eine Pizza gekauft, haben ein Foto gemacht und haben drunter geschrieben, auf eine Pizza in Nizza, das stimmt.
So, ja, Wahnsinn. Also alles aufgeklärt.
Alles aufgeklärt. Jetzt bin ich dein Flop, ja?
Nee, mein Flop, habe ich ja gesagt, Andi Gülden, den werde ich irgendwann die Tage aber trotzdem auch mal anrufen, weil, wie gesagt, 24-Stunden-Rennen steht also an.
Ich finde, wenn der unseren Podcast hört, Andi, ich finde, du bist ein super Typ, und ich werde meinen 40. Geburtstag morgens um 7 mit dir, mit frischer Unterhose, niemals vergessen. So. Aber in der Tat.
War doch gut organisiert, oder?
Wenn sowas dann passiert, klar. Timo, ich meine, brauche ich dir nicht sagen. Ich will jetzt nicht verteidigen, ne, aber ist sowas nicht dann auch, ich habe die Szene nicht gesehen, aber im Eifer des Gefechts?
Ja, aber bin ich komplett bei dir. Und da passieren natürlich in solchen Situationen Emotionen, und dann klopft der Terting auf der Grand Prix-Strecke schon mal an, und dann denkst du, Junge, das erste Mal, jetzt reicht's, aber gleich das zweite Mal, Junge, jetzt entspann dich mal ein bisschen, wenn du der Führende in der Situation, wie der Andi ja war, bist, dann bist du natürlich dann irgendwann auch ein bisschen genervt von so einer harten Rangehensweise. Da kann man sagen, wir fahren 6 Stunden, wir fahren auf der Nordschleife, vielleicht sollten wir es nicht übertreiben, dass natürlich dieses Anklopfen dann auch auf der Nordschleife stattfindet, beziehungsweise dass der Terting wirklich deutlich schneller war. Das Auto war wahrscheinlich deutlich besser in der ersten Runde, weil er konnte wirklich beim Rausbeschleunigen aus jeder Ecke irgendwo ein paar Meter machen. Hat halt dazu geführt, dass der Andi vielleicht noch eine dicke Krawatte hatte, aber sowas darf ja trotzdem keine Entschuldigung für solche Fehler sein. Ja? Also das ist einfach mal so. Emotionen alle, und wir machen Fehler.
Menschen machen Fehler.
Ja, natürlich, bin ich komplett bei dir.
Menschen.
Ist halt schade, wie der Eddie sagt, für die Teams, die sind halt kleine Privatteams. Die haben jetzt so ein Kernschrottauto für 150.000 Euro oder stehen und haben jetzt kurz vor 400-Stunden-Rennen natürlich ein Riesenproblem. Ja, ist halt einfach so. Da sind Teamkollegen, da sind Sponsoren, da ist so ein kleines Team, die müssen jetzt ein Auto aufbauen. Vielleicht können die gar nicht fahren. Wer weiß.
Matilda Racing heißen die Kollegen übrigens, für die der Andi am Start.
Das war ja ein neuer Cupra. Das war jetzt nicht irgendeine alte Schüssel, sondern das war der neue, nicht ein Seat, sondern ein Cupra, was ja die Folgemarke von Seat war in dem Sportbereich. Also auch ein nagelneues Auto. Also auch ärgerlich, ne? Es ist, der Andi, der beißt sich selbst in den Arsch, der findet das selber scheiße, er hat sich entschuldigt dafür. Ich glaube, die kommt auch draußen an. Aber ja, shit happens, sollte nicht passieren.
Schönes Schlusswort. Dieser Podcast sollte passieren. Das war unser Plan, einen schönen Podcast zu machen. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Also ich habe mich selber von euch beiden unterhalten gefühlt. Vielen Dank dafür.
Danke gleichfalls.
Ja, da wir uns in Corona-Zeiten ja nicht an den Rennstrecken dieser Welt treffen, müssen wir uns halt zum Podcasten verabreden.
Aber, und wir sind näher, wir sind durch diesen Podcast Folge 31, wir sind näher zusammengerückt, als es wir jemals waren.
Aber ernsthaft, ich vermisse euch wie die Sau. Und da kann auch der Unterhosenwerksfahrer aus Rüsselsheim Podcast nichts dran ändern.
Ja, wir hoffen, dass wir euch da draußen ein bisschen Freude gemacht haben in den letzten 1 Stunde 13 Minuten. Ich glaube, der ein oder andere wird wieder eine etwas längere Runde mit dem Hund jetzt gelaufen sein, um sich diese schöne Folge anzuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, macht bitte einen Screenshot. Einige machen das immer schon. Wir brauchen da noch viel, viel mehr. Am besten noch mit Verlinkung oder wie auch immer, dass mehr Leute von diesem Podcast erfahren. Also wir reißen immer ganz gut in den Charts nach oben, nach Veröffentlichung, ja. Aber ich möchte natürlich mit diesem Podcast auch Millionär werden. Insofern wären wir euch dankbar, wenn ihr uns zum Millionär macht. Eddie, oder du hättest auch nichts dagegen?
Überhaupt nichts.
Ja, Timo.
Überhaupt nichts.
Wir brauchen mehr Teilerei.
Timo sagt nichts, weil Timo ist schon Millionär.
Ja. Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen mit so ein bisschen Autofahren.
Nee, kann
ich
mir
nicht. Guck mal, wie er grinst.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wirklich, das ist mein Aufruf, ich meine das ernst. Wir brauchen euch da draußen. Ja.
Ja. Wir wollen. Bitte, bitte. Also, es ist echt lustig.
Keiner von uns verdient mit diesem Podcast einen Cent. Wir machen das, weil wir euch lieben und weil wir den Motorsport lieben. Kein Scheiß.
Glaubt uns kein Mensch da draußen.
Ich ändere jetzt die Überschrift und der Podcast heißt jetzt Killing Battled.
Nein, ist kein Betteln. Ist kein Betteln. Einfach hier.
Wir brauchen eine freundliche euch. Bitte.
Wir sind eine Community, alle zusammen. Und ihr seid geile Zuhörer. Wir kriegen da so oft Nachrichten. Vielen, vielen Dank dafür.
Auf dem einmal
wirklich in aller Ernsthaftigkeit loswerden.
Auf dem Weg zum Podcast-Millionär.
Nein, hier, wir bleiben beim Brüssel in der Unterhose.
Ja, super, ja, war mega.
Ja. Der Unterhosenwerksfahrer aus Rüsselsheim ist heute Abend was? Timo, was gibt's denn?
Oh, heute Abend könnte es Curry geben.
Thai-Curry?
Thai-Curry, natürlich. Curry? Meine Frau und ich, wir mögen scharf.
Bei mir gibt es auch Curry, allerdings bei mir gibt es auch
Currywurst. Herrlich. Genau. Übrigens, Männer, ihr müsstet heute, morgen oder so, ein Paket von mir erhalten.
Nein. Hast du letzte Woche doch schon gesagt?
Ja, ist aber jetzt gestern erst in die Post gegangen. Also ihr kriegt ein Paket.
Ist ja geil. Wie gefällt euch meine neue Handstichmütze? Meine
Kids
Choice Mütze?
Habe ich gesagt, coole Idee. Fand ich cool. Auf jeden Fall. Super geil. Ich melde mich mal an für eine, bitte.
Ja, kriegst du. Wir produzieren jetzt und da wird's. Die wird auf den Markt kommen, Leute.
Die machst du selber, oder was?
Genug der Werbung.
Oh, schön.
Was?
Die machst du selber, die produzierst du selber in deinem Keller? Also
mit Handstich. Okay, mit Handstich zusammen, mit unserem DTM-Partner. Ja, wir bringen die raus.
Läuft bei dir.
Mal gucken. Try and Error. Nee, wir haben es Try and Error genannt, das Projekt. Ja, Grüße an
André Berger. Der geneigte Zuhörer könnte auf die Idee kommen, dass wir drei uns nicht trennen können.
Ja, irgendwie schon.
Deswegen, Matthias, mach doch mal ein Schlusswort.
Das war's. Tschüss.
Ciao.
Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.